Moin Moin, der Podcast Zweibahnstraße, Mobilität der Zukunft. Sophia und meine Wenigkeit live
auf der Hey Hamburg, dem innovativen Mobility Festival im Norden. Ein Format von der Wirtschaft für die Stadt, powered by Shift Mobility.
Wir zwei waren live die Tage auf der Hey Hamburg und haben sehr reizenden Content aufgenommen und werden euch die nächsten Wochen damit versorgen.
Aber wundert euch nicht, denn es ist ein Special Event und damit ein Special Monat und deshalb wird der Content ein bisschen anders als sonst.
Deine Navigation wird gestartet.
Zweibahnstraße, Mobilität der Zukunft im Rahmen der Hey Hamburg hier in der Handelskammer. Dr. Armin Müller, Niederlassungsleitung der UBS Bank hier in Hamburg. Versuch uns mal so ein bisschen auf die Reise mitzunehmen. Was habt ihr von der Bank aus mit Mobilität zu tun und was treibt euch an? Warum macht ihr euch Gedanken über die Mobilität der Zukunft?
Sehr, sehr gerne, Julian. Aber erstmal besten Dank für die Einladung, dass wir auch Teil sein dürfen von euch hier bei der Zweibahnstraße. Ist eine Ehre für uns als Schweizer Institut und natürlich für uns hier Hamburger im Norden. Insofern moin moin, das passt, Julian. was treibt uns da um? Das ist natürlich immer im Kern, wenn wir analysieren, wir erörtern und wir Ergebnisse erzielen im Bereich Research, im Bereich Forschung, ist das immer für den Anleger, ne? Oder für einen potenziellen Anleger, für den Interessenten relevant, aber letztendlich auch vom Research mal unabhängig für die Finanzierung. Also was ist bei uns im Kern erstmal relevant, ist Forschungsergebnisse zu erzielen, das Thema Mobilität besser zu verstehen und die relevanten Informationen zu unseren Kunden zu bringen. Und da stehen wir, Julian, kannst du dir vorstellen, da stehen wir natürlich in direkter Konkurrenz mit verschiedenen Mitbewerbern. Da versuchen wir natürlich immer das Beste rauszuholen. Ich glaube, das machen wir, ich sage das jetzt mal unhanseatisch, ich glaube, das machen wir schon einigermaßen. Aber es geht darum, ne, Informationen zur Verfügung zu stellen, in komprimierter oder auch in ausführlicher Form für die Interessenten und für die Kunden.
Ja, prima. In welcher Rolle bist du hier bei der Hey Hamburg oder ihr?
Ich durfte auch ein, zwei Fragen beantworten. Letztendlich derjenige, der fachspezifisch relevant ist, das ist der Rolf Ganter. Und mit dem mache ich das eine oder andere Mal eine Sache. Der ist natürlich direkt aus dem Research. Ich bin mehr auf der Kundenseite, mache ich auch sehr, sehr gerne. Und der Rolf hatte sich angeboten, ist aus der Schweiz gekommen und hat dann unsere Ergebnisse im Bereich Smart Mobility. Also letztendlich, wir haben da so einen Zielmarkt definiert, der dreht sich um autonomes Fahren letztendlich, um die Wertschöpfungskette der Batterie, um den Antrieb, also die Elektrifizierung im Fahrzeug und dann auch Carsharing. Und das ist so unser Zielmarkt dort. Und da kann ich dir sagen, vielleicht das noch kurz ergänzen, ist jetzt ein bisschen ausgeweitet, die Antwort auf die Frage. Auch da aber wiederum, der Markt ist relevant, deshalb freuen wir uns hier dabei sein zu dürfen, weil diese Information geben wir natürlich letztendlich auch weiter. Wir gehen davon aus, 2025 bei dem Zielmarkt, den ich gerade definiert habe, 450-500 Milliarden US-Dollar und in 2030 schon 2 Billionen US-Dollar, also exponentielles Wachstum.
Also zahlengetriebener Antrieb?
Ja. Yeah. Das muss man als Denker.
Das kann ich dir auch nicht übernehmen. Das ist, ja, das ist nun mal so. Aber letztendlich die Mobilität der Zukunft, der Antrieb ist ja auch ein anderer. Also letztendlich, wir sprechen über Nachhaltigkeit, wir sprechen über unsere Welt, unsere Umwelt. Was könnt ihr als Bank dazu beitragen, dass wir da ja auch Klimaziele erreichen und entsprechend überhaupt über diese Zahlen 30, 40 oder noch weiter in Zukunft überhaupt sprechen können? Weil ich schätze dich so ein, du wirst auch eine Generation in Gang setzen, die nach dir kommt. Das geht mir genauso. Also ist das für mich ein ganz, ganz gravierender Antrieb, auch wenn ich mich vielleicht nicht zu der klassischen Generation Z oder Y zähle.
Ja, in der Tat. Besten Dank auch für die Frage. Ja, in der Tat treibt uns das natürlich globally, ne, weltweit die Fragestellung um. Und was machen wir da konkret? Und erst recht, danke für ESG, 17 UN-Kriterien, du kennst sie alle, haben wir verschiedene Projekte. Ne? Das ist ja wirklich vielfältig. Ich versuche mal ein, zwei Themen direkt zu adressieren. Also was wir wahrscheinlich, ich muss leider auch unbescheiden, nicht hanseatisch sagen, was wir wahrscheinlich als einer der Ersten gemacht haben, sind Green Bonds zu emittieren. Und da geht es um die Nachhaltigkeitsfragestellung, darüber hinaus über die Mobilität, da geht es um Energie, Kapital zur Verfügung zu stellen oder auch letztendlich Kapital zu vermitteln für Gebäude, für Immobilien, gemäß Minergie-Standard. Aber wir haben auch solche Projekte begleitet. Ich als Person selber, indem ich unterstütze, ich hatte so ein, jetzt kann man jetzt ja nicht hier sehen, sondern wir hören uns ja nur, so ein Bändchen am Handgelenk, wo wir verschiedene Materialien aus den Meeren heraus gefischt haben und die dann als Band zusammengebracht haben. Aber im Großen und im Allgemeinen, Julian, um nochmal das spezifisch zu sagen, es geht natürlich darum, wie stellen wir Kapital zur Verfügung, wie vermitteln wir in Sachen Kapital. Das machen wir, und wenn wir uns Hamburg konkret anschauen würden, da gibt es ja auch, aber das ist natürlich dann auf kleinere Ebene auch die eine oder andere Sache, die wir da unterstützen.
Mhm. Genau. Sehr, sehr spannend. Ich würde auch gerne mit Rolf, mit deinem Kollegen dazu sprechen und das vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen. Mhm. Der Ansatz von euch, und ich glaube, es kann sich niemand davor verstecken, wir müssen uns in diesem Thema einfach involvieren, ob jetzt nun auf privater Ebene oder halt auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Ja. Die Wirtschaft hat genau den gleichen Effekt. Ich habe heute Morgen davon gesprochen, wer hat den größeren Effekt, die B2B-Seite oder der B2C, die B2C-Seite, also wir beide als Individuen mit unserer Familie und unserem Netzwerk oder wir als Geschäftsführer oder Niederlassungsleiter, der halt den positiven Effekt auf die Mitarbeiter haben muss oder sollte. Und da hast du ja auch im Vorgespräch schon ein, zwei Sachen zu gesagt. Ich glaube, da braucht ihr euch auch nicht verstecken. Da habt ihr die richtigen Impulse in eure Teams gesendet. Vielen Dank, Armin, für das kurze Statement und viel Spaß noch auf der Hey Hamburg.
Sehen wir uns heute Abend.
Selbstverständlich.
Ja, sehr schön. Freu mich.
Ich freue mich auch.
Danke.
Danke dir.
Danke an euch.
Rolf Ganter, ich freue mich, dass du quasi direkt im Atemzug nach Armin hier bist und wir jetzt aus der UBS-Sicht die Mobilität der Zukunft noch mal ein bisschen besprechen können. Im Vorgespräch kam eben schon ganz klar rüber, du bist voll tief drinne. Aber erzähl selbst ein bisschen was zu dir. Ich möchte dich gar nicht jetzt irgendwie großartig vorstellen. Ich glaube, es ist viel cleverer, wenn du das machst.
Na, danke, Julian. Ja. Vergnügen. Ich hoffe, es geht mit meinem schwäbischen Akzent.
Kriegen wir hin.
Ja, gut, super. Also Rolf Ganter, ich bin seit 23 Jahren bei der UBS. Und ich sage immer, ich bin die einzige Person in dieser Bank, die Hobby, die Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Warum? Ich bin 52, ich bin, seit ich 3 Jahre alt war, mit Autos und Motorrad aufgewachsen. Und irgendwann wurde ich einfach der Autoanalyst auf der Wealth Management Seite, also für unsere vermögende Privatkundschaft. Und das mache ich jetzt schon seit 16, 17 Jahren. Ja, nicht, ja. Und über viele Umwege, Banking, heute bin ich der Leiter vom Europäischen Aktien Research und meine Leibspeise ist Automotive. Alles, was mit Autos und Mobilität zu tun hat, das ist mein Hobby und mein Beruf.
Ich muss ja gestehen, das habe ich Armin eben gerade gar nicht erzählt, also mit der UBS bin ich das erste Mal in Verbindung gekommen, weil ich halt so viel Sponsoring gerade in der Champions League und so weiter gemacht habe. Jetzt redest du von Automotive. Gib uns da mal so einen Eindruck, also wie bringen wir aus deiner Perspektive, aus der Perspektive eines Experten aus der Bank die Mobilität und Bank überhaupt zusammen?
Also warum machen wir das? Also unser Purpose, also wir haben ja einen Purpose, also ein Unternehmenspurpose, unsere Bank, oder die heißt Reimagining the Future of Investing, Connecting People for a Better World. Aber auch schon zuvor war ganz klar, wir machen das nicht für unsere Kunden und Kundinnen. Das heißt, warum Mobilität? Also zum einen betrifft es uns alle. Zum zweiten glauben wir, also wir waren relativ früh, wenn es zum Thema Nachhaltigkeit geht, dass wir glauben, da muss einfach was gehen. Und vielleicht das beste Beispiel, mein erster Kontakt mit der Elektrofahrzeugen war in 2009. 2009. Und wenn ich mir überlege, damals die Diskussionen, und wir treffen sehr viele CEOs und Finanzchefs und Investor Relations und Chief Strategy Officer und I don't know, also wir treffen, sowohl mein Team als auch ich, wir treffen immer so 50, 60 Firmen pro Jahr, manchmal sogar mehr. Wenn ich mich daran erinnere, die Diskussionen, die wir geführt haben, so Elektromobilität, ach, vergessen Sie es, oder schauen Sie, ich zeige Ihnen meine nächste Weiterentwicklung, V8 und Diesel ist doch super und all diese Geschichten. Und für uns war klar, da geht was, es muss was gehen in diese Richtung und wir machen das nämlich, um die Investment-Opportunitäten für unsere Kundinnen und Kunden zu sehen. Oder? Und zum Beispiel meine Kollegen hier, Armin Müller oder UBS Hamburg, Niederlassung, die profitieren eigentlich von diesen, wie es so schön heißt, Insights, weil das Research, was wir schreiben, diese Views, wie es auf Neuschwäbisch heißt, die lassen wir da einfließen und stellen es unseren Kundenberater und meine Kollegen hier zur Verfügung mit dem klaren Gedanke, dass unsere Kunden sich das anschauen und auch somit können wir dann auch die Firmen beeinflussen. Warum? Firmen werden, CEOs, noch was man bezahlt? Shareholder Value. Das heißt, wenn Sie sehen, Investoren würdigen das und treiben ihre Aktie, ich sage mal, nach oben, profitieren Sie auch davon. Und so, ich glaube, wenn die Ökonomie und die Ökologie, wenn wir das zusammenbringen, das versuchen wir, dann haben wir den größten Einfluss auf unser Mobilitätsverhalten oder generell auf, ich nenne es mal, die Zukunft der Welt oder was wir einfach versuchen zu erreichen. Ja.
Armin hat eben gerade schon mal so einen kleinen Einblick gegeben, in welche Mobilitätsformen und welche Teile der Mobilität euch beschäftigen. Das ist unter anderem die Ladeinfrastruktur, also die Batterie. Es ist das autonome Fahren. Lass uns mal beim autonomen Fahren starten. Was glaubst du denn, an welchem Punkt sind wir? Wo muss da die Reise hingehen? Wo wird dort die Reise hingehen? Und welchen Einfluss könnt ihr da haben?
Ja, also ultimativ werden wir eigentlich schon eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen haben, die dann vollautonom fahren, also sogenanntes Level 5. Das heißt, du hast nicht mal mehr ein Lenkrad. Das heißt, du kannst nicht mehr eingreifen. Aber es dauert länger, wie wenn man ein paar Jahre zurückschaut, wie ursprünglich geplant. Oder wieso? Also am Schluss wollen wir ja sicher sein, dass es nicht nur 100, sondern 200% sicher ist. Das heißt, komischerweise, Fahrfehler verzeihen wir, wenn ich mal schaue, wie viele Leute mit Mobile Phones am Fahrzeug fahren. Ich denke mal, die meisten Unfälle passieren ja nicht aufgrund von technischen Problemen, das gibt es fast nicht, sondern aufgrund von Unaufmerksamkeit oder vielleicht Alkohol am Steuer oder sonst was. Und somit, ganz klar, wir wollen 200% sicher sein. Ich muss aber sagen, die nächsten paar Jahre, das heißt bis zum Ende der Dekade, wird es ein Nischenthema bleiben. Es werden sicherlich gewisse Staaten werden vorangehen, gewisse Regionen. Ich könnte mir gut vorstellen, in so New Cities, neuen Städten oder auch gehen wir mal nur schon mal in die USA oder gehen wir mal nach Phoenix, Arizona oder du hast längs Querstraße, sehr viel Platz, wahrscheinlich kaum Fußgänger auf der Straße, kaum Radfahrer. Ich gucke mir in Hamburg um oder wo ich herkomme, Zürich hier oder sehr viel los, da wird es schwierig. Deswegen, es dauert länger. Wir werden es dann klar in so Robotaxi-Services sehen. Sie haben ja auch in den USA schon die ersten Beschreibungen. Und es ist einfach eine Frage, wer positioniert sich da gut? Und das sind eigentlich Tech-Firmen, am Schluss in Algorithmen, Sensoren, sehr schnelle Semiconductors, die Technologie macht da den Unterschied. Aber also ich muss dich leider noch enttäuschen, Julian, das heißt, nächstes Jahr, du wirst noch nicht autonom heimgefahren, sondern es wird sehr, sehr, sehr viel länger dauern. Und übrigens, by the way, da gibt es eine schwäbische Firma, ich nenne ja keine Firmennamen, aber die hat ja vor kurzem jetzt eigentlich die Autorisierung kriegt auf Level 3, also Conditional Automation, bis zum Tempo 60 auf der Autobahn. Das heißt, sie ist ja einfach, obwohl die sehr viel Geld investieren, es braucht Zeit, bis man reinkommt. Also Elektrifizierung schnell oder schneller, autonomes Fahren braucht länger.
Finde ich spannend. Also ich weiß, dass der Audi autonom schon mit 300 auf der Rennstrecke unterwegs war und das ist so 4-5 Jahre her. Ich weiß nicht, wie gut es mir gehen würde, wenn ich in diesem Auto sitze. Also Adrenalin ist überhaupt kein Problem für mich, aber ich glaube, das wäre nicht nur Adrenalin, was ich da ausscheiden würde. Also, mit dem Augenzwinkern, das war bestimmt ein heißer Ritt. Mobileye, um jetzt doch Namen zu nennen und Brands zu nennen, die sind in Israel halt schon unterwegs. Ich weiß, dass die im Q4 sich auch in Deutschland versuchen werden, im Süden des Landes. Und dort autonom unterwegs sein werden. Du sprichst jetzt davon, dass das noch sehr, sehr lange dauern wird.
Also um es massentauglich zu machen. Also Rennstrecke ist eine, Autobahn ist auch, das geht schneller. Aber nochmal, wenn du da die ganze Interference hast von Fußgänger, Radfahrer, wie viele Leute, ich weiß, man darf es nicht, aber wie viele Leute laufen bei Rot über die Fußgängerampel, oder? Auf einer Rennstrecke, du hast keine Fremdeinwirkung. Du musst einfach, du kennst die Algorithmen, du hast es gut vermessen, sei es über, das ist im Prinzip über digital, über die Karten, also über das Mapping, über Kamera, über LiDAR, Radar Technology. Es ist einfacher zu beherrschen, aber in real life, im richtigen Stadtverkehr, verwinkelte Gassen, all diese Störgrößen, dann wieder da eine Baustelle, dort was Änderung, da rennt ein Kind rein, da kommt ein Ball, ist nämlich sehr, sehr viel schwieriger, wie beispielsweise auf der Autobahn oder auf der Rennstrecke. Also von dem her, um das wirklich komplett massentauglich zu machen, und dann bitte auch nicht vergessen, oder? Wir reden auch über Pricing, das heißt, du brauchst eigentlich Hochleistungscomputer in deinem Fahrzeug, Sensoren, wie erwähnt, und das kostet eigentlich auch viel Geld. Und,
ja. Du brauchst die richtige Infrastruktur.
Ja, die Infrastruktur auch, oder teilweise Unterstützung von 5G noch, um auch Updates schnell, du brauchst eigentlich Real-Life-Information und minimalste im Prinzip Verzögerungszeit. Ja. Das ist ja, also die Frage ist Technologie.
Also ich halte fest, du glaubst an diese Technologie, ja. Aber du weist halt auch darauf hin, dass das keine Plug-and-Play-Lösung ist, keine Low-Hanging-Fruit ist, sondern dass wir uns da halt noch ein bisschen gedulden müssen, um es am Ende bis in den Private-User quasi zum Genuss werden zu lassen. Wird noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Lass uns einsteigen in die Nachhaltigkeit. Elektrifizierung ist in aller Munde aktuell. Es hat aber auch Nachteile. Also wie wird das Lithium abgebaut? Was passiert beim Recyceln der Batterie? Setzt ihr euch damit auseinander? Ist das ein Thema für euch?
Auf jeden Fall. Also ich sage mal, wir gehen über die ganze Wertschöpfungskette hinweg. Das heißt, wenn ich mal schaue, wir haben bei der UBS haben wir vor Jahren sogenannte langfristige Investmentthemen lanciert. Eins davon ist Smart Mobility. Das ist das, wo ich zuständig bin. Also ganze Elektrifizierung, autonomes Fahren und Carsharing. Wir haben aber auch ein Thema im Prinzip, wo es darum geht, um Recycling. Das heißt, Circular Economy, Recycling und Waste Management, diesen Bereich. Und da wird eigentlich das ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen. Und ich hatte das vorher auch hier im Vortrag mal gesagt. Also wir schauen immer, ja, die neu verkauften Fahrzeuge, aber wir haben einen riesen Bestand an Fahrzeugen. Wir müssen uns im Klaren sein, es sind ja nicht nur die Emissionen, die wir dann im Zweifel nicht haben, weil wir voll elektrisch fahren. Kommt darauf an, wie wir den Strom produzieren übrigens. Aber nehmen wir an, wir würden nachhaltigen Strom produzieren, wir würden hier keine Auspuffabgase mehr ausstoßen, aber wir produzieren trotzdem Emissionen bei der Produktion von dem Fahrzeug oder wie wir die Batterien herstellen. Und deswegen, was heißt das? Also wir schauen alle die Dinge an und das gibt natürlich auch diese Business-Opportunitäten für Firmen, die sich dann genau auf das Recycling-Prinzip fokussieren. Also was machen wir? Erstes Leben in der Batterie beispielsweise findet im Fahrzeug statt. Punkt 1. Punkt 2, zweites Leben, stationäre Energiespeicher. Da gibt es eine Fabrik, die nennt sich Factory 56. Kann man ja mal schauen, jeder kann mal selber, ich darf das Wort Google nehmen, ich nenne es jetzt einfach, mal selber googeln. Factory 56 gibt es zum Beispiel, ausgenutzte Batterien, die nicht mehr Höchstleistungen bringen oder höchste Speicherkapazitäten, werden als stationäre Energiespeicher genutzt. Das ist das zweite Leben. Dritte Leben, hoffentlich nicht im Ozean, sondern ganz klar, wir zerlegen diese wertvollen Grundstoffe. Wir holen die wieder raus. Das heißt, wir holen sehr viel mehr aus den Batterien raus, 95% und mehr, und bringen das wieder zurück in den Kreislauf. Weil wir können nicht das Lithium, das Kobalt, wir können es nicht leisten, das wegzuwerfen. Das heißt, wir brauchen das, wir lassen es wieder rein in den Produktionsprozess. Und eigentlich, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, auch der Abbau der Rohstoffe. Da muss man nicht ganz klar sagen, man kann es so abbauen und man kann es anders. Und da sind eigentlich auch die Firmen in diesen ESG-Überlegungen ganz klar hinterher, dass diese Rohstoffe, die sie brauchen, einigermaßen, ich sage jetzt mal einigermaßen, aber nicht mit Kinderarbeit oder anderen Dingen, einfach, dass sie so gut wie möglich im Prinzip abgebaut werden. Und ich glaube, da, wenn man die ganze Wertschöpfungskette dann anschaut, und nochmal, es ist nicht einfach, aber so versucht man einfach, das zu minimieren. Aber ich glaube, man muss sich auch im Klaren sein, mir hört es vielleicht nicht gerne, aber alles, was mit Mobilität zu tun hat, wird auf irgendeine Art und Weise die Umwelt belasten. Die Frage ist einfach, mehr oder weniger? Ich glaube, das muss man ganz klar sagen.
Ja, du kommst aus Zürich, du wirst nicht mit dem Fahrrad hier oben sein, da haben wir eben im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Die nicht vorhandene Abdeckung eurer Radartechnik in der Schweiz oder in Zürich.
War gestern, ja.
Ja, war gestern.
Ganz in Schweiz, ganz in Schweiz.
So, dass du nicht wie geplant nach Hamburg anreisen konntest. Mhm. Ich bin ein absoluter Freund davon, die Mobilität auf mich persönlich bezogen und auch auf mein Netzwerk und mein Umfeld bezogen, halt bewusst zu gestalten. Ja. Und ich habe mir zum Beispiel auferlegt, regelmäßig an einem Freitag in das Wochenende zu starten, indem ich meine 35 Kilometer Autoweg, normalerweise Autoweg nach Hause, mit dem Fahrrad bestreite. Mhm. Und ich unter der Woche halt nicht wie standardmäßig so ein Alien in Trance zu seinem Auto laufe, ins Auto steige, ins Büro fahre und eigentlich gar nicht weiß, wie ich ins Büro gekommen bin, sondern ich halt ganz proaktiv auf das Auto verzichte oder ich Mitfahrgelegenheiten nutze und mitfahre oder jemanden mitnehme. Was tust du für dich in deinem Alltag, um die Mobilität der Zukunft und damit das Surrounding, die Nachhaltigkeit entsprechend zu unterstützen?
Also ich weiß nicht, ob es genug ist, sicherlich ist es nie genug, aber das fängt damit an, dass ich eigentlich mit meinem privaten Fahrzeug im Jahr nur ungefähr 4000 Kilometer fahre. Da fängt es an. Das heißt, wie komme ich zur Arbeit? Ich wohne leider nicht direkt in Zürich, 15 Kilometer außerhalb. Ich nehme den Bus, oder? Wir haben ich muss hier mal eine Lanze brechen. Also wer jemals in der Schweiz war, wird mir bestätigen können, dass der öffentliche Nahverkehr in der Schweiz ist fantastisch. Das heißt, wir regen uns auf, also ich fühle mich ja schon fast als Schweizer, ich reg mich auf, wenn der Bus 30 Sekunden zu spät kommt, oder? Das heißt, ich nehme den Bus zur Arbeit. Schnellbusse, jedes Bergdorf ist erschlossen. Sie können hier pendeln, wie Sie wollen. Bus, ich nehme übrigens auch zweimal in der Woche das Fahrrad. Das sind 15 Kilometer, zwei Berge, aber hey, c'est la vie. Bus, Fahrrad, ich muss auch sagen, beruflich hat sich eigentlich durch die Pandemie, muss ich sagen, sehr viel verändert. Ich arbeite zu einem mehr und ich reise weniger. Das heißt, ich mache eigentlich sehr viele Calls. Sie wissen, also auch hier keine Namen nennen, aber es gibt ja verschiedene Videokonferenzmöglichkeiten, wo wir eigentlich exzessiv nutzen. Und das heißt, ich mache vielleicht nur noch halb so viel Reiseaktivitäten wie vorher. Wenn überhaupt, also das heißt vielleicht nur noch ein Viertel. Das heißt, all dieses kombiniert ist zumindest, wenn ich jetzt mal meinen persönlichen CO2-Footprint anschaue, der geht sicherlich runter. Das versuche ich auch über die Familie zu übertragen. Und ja, ich bin hergeflogen. No question, aber die Frage ist halt einfach, wenn wir viel weniger reisen, wenn wir vielleicht auch mit weniger Leuten irgendwo hinreisen, ich glaube, so macht man den Unterschied und man muss sich auch im Klaren sein, es passiert nicht von heute auf morgen, aber ja, das ist einfach ein Trend, wo wir hier ganz klar nutzen und der wird auch nicht weggehen und für mich persönlich auch nicht. Also,
ja, ich glaube, es ist schon ein Stück mehr als ein Trend, ja. Es ist ein Prozess, den wir proaktiv mitgestalten können, im Kleinen, aber halt auch im Großen.
Genau.
Und da ist halt jeder Effekt, den wir mit einbringen, ein positiver am Ende. Und ich bin überhaupt kein Mensch, der sagt, ey, Autofahren ist schlecht und fliegen darfst du gar nicht und so weiter, sondern am Ende ist es halt dieses bewusste Nutzen. Also ich bin heilfroh darüber, dass wir diese Live-Veranstaltung wieder stattfinden lassen können und in diesem Zuge halt ja auch einfach diese persönlichen Kontakte wieder pflegen können. Also ich finde es total grausam und das wird dir sicherlich genauso gehen. Normalerweise guckst du die Leute in die Augen, schüttelst die Hände und kannst dich drei Tage später auch noch an die Menschen erinnern. Wenn du ständig in irgendwelchen Online-Calls warst, dann ist das halt ein bisschen schwieriger. Also am Ende ist es eine Mischung aus allem, ohne radikal zu verzichten, sondern bewusst wahrzunehmen. Und ich glaube, das kann man so abrunden als Quintessenz auch aus unserem Gespräch. Also vielen Dank für deine Insights. Ich finde es sehr spannend, wie Branchen, und damit zähle ich die Bankenbranche, also auch euch dazu, dass ihr halt euch Gedanken darüber macht, wie die Mobilität der Zukunft aussehen kann und dass ihr einen Markt für euch erschließt und definiert, der euren Kunden, aber am Ende auch als Mehrwert der Gesellschaft zugutekommt. Finde ich toll, also vielen Dank für eure Impulse, auch im Rahmen der Hey Hamburg. Und ja, du darfst gerne noch ein abschließendes Wort fällen und von meiner und unserer Seite vielen Dank.
Gut, also hat Spaß gemacht, Julian. Und wie gesagt, alle die Insights, die wir hier im Research arbeiten, die stellen wir eigentlich unter anderem hier meinen Kollegen von der UBS Hamburg zur Verfügung und eigentlich auch allen anderen UBS-Niederlassungen. Und ja, wie gesagt, am Schluss sitzen wir alle im selben Boot oder auf der gleichen Welt und ja, freuen uns, dass wir da unseren Beitrag da lernen. Dazu leisten können. Vielen Dank.
Oh, vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass euch das Zuhören genauso viel Freude gemacht hat, wie uns das Aufnehmen der aktuellen Folge. Und ich würde sagen, dass das nicht das letzte Event war, was wir live begleitet haben. Oder, Julian?
Ganz genau. Also abonnieren, kommentieren, liken und empfehlen. Wir danken euch. Viel Spaß beim Reinhören, auch in der nächsten Folge.
Und denkt an die Sterne.